NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Florian Breitmeier am Mikrofon und das sind die Themen der Sendung. Alles auf Anfang. Der Faktor Zeit in den großen Religionen. Islamische Tradition als Touristenmagnet. Die tanzenden Derwische von Konya. Außerdem Glücksgöttin aus Bronze. Ein Werkstattbesuch in Südindien und einfach fest dran glauben. Von guten Vorsätzen und endlosen Nebensätzen eine Glosse zum neuen Jahr. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da geht der Blick zwangsläufig nach vorn. Also morgen beginnt er wieder für viele der Alltag nach den besinnlichen und festlichen Tagen. Nun wissen die meisten, dass sich dort also im Alltag das Leben entscheidet und nicht im Fest, im Ausnahmezustand. Aber ein bisschen Wehmut mag vielleicht schon mitklingen beim Blick zurück auf die vergangenen Tage. Zurückbinden, wiederbinden, das meint im klassischen Wortsinn doch auch die Religion, die deshalb stets ein besonderes Verhältnis zur Zeit, zu Neuanfängen und Aufbrüchen hat. Michael Hollenbach über den Faktor Zeit in den großen Weltreligionen.
Dass wir nun im Jahre 2016 nach Christus leben, hat mit der Geburt Jesu zu tun. Allerdings ist es bis heute unter Historikern umstritten, ob er wirklich im Jahre 0 geboren wurde. Jesus könnte auch 4 vor oder 6 nach Christi Geburt zur Welt gekommen sein. Noch nebulöser ist der Beginn der jüdischen Zeitrechnung. Nach rabbinischer Tradition hat Gott die Welt im Jahre 3761 vor Christi Geburt erschaffen. Demnach befinden wir uns nach jüdischer Zählart im Jahre 5776. Im Judentum wird das neue Jahr an Rosh Hashanah mit dem Blasen des Widderhorns begrüßt. Die Juden feiern das Neujahrsfest im September oder Anfang Oktober. Einen festen Termin gibt es nicht.
Das Judentum hat nämlich eine Mischung aus Sonnen- und Mondkalender.
Erläutert die hannoversche Religionswissenschaftlerin Ina Wunn. Ein Mondjahr hat allerdings nur 354 Tage.
Das Judentum hat das Ganze korrigiert, damit ihre Festtage im Jahresablauf mit den Jahreszeiten zusammenfallen. Und diese Korrektur wird durchgeführt, indem regelmäßig ein zusätzlicher, also ein 13. Monat eingeschoben wird, um das Mondjahr dem Sonnenjahr anzugleichen.
Innerhalb von 19 Jahren wird in den jüdischen Kalender 7-mal ein zusätzlicher Monat eingefügt, um den jüdischen an den gregorianischen Kalender anzugleichen.
Also eine höchst komplizierte Regelung, die dann noch alle 250 Jahre wiederum korrigiert werden muss, weil es natürlich weitere Abweichungen gibt.
Das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah hat sich übrigens auch in den deutschen Sprachgebrauch niedergeschlagen, sagt Ina Wunn.
Deswegen wünschen wir uns heute noch zu Silvester einen guten Rutsch. Wir wollen also nicht auf einer Rutschbahn in das neue Jahr hineinrutschen, sondern es ist letztlich eine Verballhornung von Gut Rosh Hashanah, also gutes neues Jahr.
Nach islamischer Zeitrechnung befinden wir uns erst im Jahre 1437. Der letzte Jahreswechsel war am 14. Oktober.
Wir sagen dazu 1437 nach der Hijra, so wie man auch 2015 nach Christus sagt. Und mit der Hijra ist nicht etwa der Geburtstag von Mohammed gemeint, sondern ein wichtiges Ereignis in der islamischen Geschichte, und zwar die Auswanderung von Mohammed von Mekka, in dem er verfolgt wurde, nach Medina.
Erklärt der muslimische Religionspädagoge Hamza Dene.
Die Feierlichkeiten zum neuen Jahr kann man nicht vergleichen mit Silvester. So einen Stellenwert hat es nicht. Man gedenkt dieser Hijra, dieser Auswanderung, aber ein Feiern oder sogar ein Reinfeiern, diesen Stellenwert hat es nicht.
Das islamische Jahr folgt dem Mondkalender und ist so im Vergleich zum gregorianischen Sonnenkalender pro Jahr rund 10 Tage kürzer. So wird in diesem Jahr der Ramadan im Hochsommer gefeiert.
Nächstes Jahr wird er 10 Tage früher sein und in 15 Jahren wird er dann im Winter sein. Und so wandern die islamischen Feste so durch das Jahr.
2016, auch bei den Vereinten Nationen, einer über den Religionen stehenden Organisation, folgt man der christlichen Zeitrechnung, sagt Ina Wunn.
Das liegt ganz einfach daran, dass die christliche Welt mit ihrem christlichen Kalender und der christlichen Zeitrechnung einfach die zurzeit dominierende Weltkultur ist, nach der sich der Einfachheit halber alle richten. Selbst Israel, welches ja offiziell nach dem jüdischen Kalender rechnet, hat den europäisch-christlichen Kalender parallel dazu, weil das einfach das Miteinander vereinfacht.
Und auch in Ländern wie Saudi-Arabien und dem Iran folgt man im Alltag und im Wirtschaftsleben der christlichen Zählweise der Jahre. Der Zeitforscher und Soziologe Jürgen Rinderspacher ist allerdings skeptisch, ob beispielsweise die UNO der christlichen Zeitrechnung noch lange folgen wird.
Ich meine, wenn das so weitergeht, etwa mit dem erwachenden Bewusstsein auch der verschiedenen Religionen und der unterschiedlichen Weltkulturen, dass dann auch das irgendwann auf der Tagesordnung stehen müsste und dass man dann quasi eine neutrale Zählung irgendwie versuchen müsste. Ich denke, die Tendenz und die Logik geht in diese Richtung.
Religiöse Vorstellungen der Zeit sind oft, wie im Christentum, geprägt von der Endlichkeit. Gott soll die Erde vor rund 6000 Jahren erschaffen haben, so die feste Überzeugung der christlichen Kreationisten, die Evolutionstheorie ablehnen. Und auch das Ende der Welt ist aus christlicher Sicht absehbar, sagt die Religionswissenschaftlerin Ina Wunn.
Im Christentum beginnt die Zeit mit der Schöpfung, wie sie in der Genesis beschrieben wurde, geht über eine ganz bestimmte Periode bis dann zum Ende aller Zeiten, bis zum Weltuntergang. Und an diesem Weltuntergang wird dann eben entschieden, wer zu den Erlösten und wer zu den Verworfenen gehört. Das ist dann aber auch das Ende der Zeit.
Der Faktor Zeit in den großen Weltreligionen, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der UN-Sonderbeauftragte für Religionsfreiheit Heiner Bielefeld sieht Integrationsverpflichtungen für Flüchtlinge kritisch. Mentalitäten und Traditionen ließen sich nicht mit einem Federstrich verändern, sagte Bielefeld mit Blick auf die von der CSU geforderte Integrationspflicht für Migranten. Es gehe vielmehr um langfristige Lernprozesse. Wenn der Staat Muslimen Sonderbekenntnisse abverlange, schaffe das eher Misstrauen, erklärte Bielefeld. Es gelte, mögliche Probleme auf allen Ebenen von der Schule bis zum Integrationskurs offen anzusprechen, angemessene Lösungen zu finden und sie einzufordern, sagte der UN-Sonderbeauftragte. In jedem Fall müsse das Thema Religion bei Integrationskursen stärker in den Blick genommen werden. Der Berliner Historiker Michael Borgolte hat einen muslimischen Feiertag in Deutschland angeregt. Denkbar wäre, das muslimische Zuckerfest als einen bundesweiten gesetzlichen Feiertag einzuführen. Dies könne das Bewusstsein grundsätzlich ändern, sagte der Wissenschaftler. Die gegenwärtige Verwendung des Begriffs Völkerwanderung in der Flüchtlingsdebatte kritisierte Borgolte. In Deutschland gebe es eine große Angst davor, nicht mehr selbstbestimmt handeln und einen Prozess nicht mehr beherrschen zu können. Der Nationalstaat erscheine vielen als eine Sicherung gegen das Chaos. Dabei sei die Völkerwanderung größtenteils gar kein chaotischer Vorgang gewesen, urteilte der Historiker der Berliner Humboldt-Universität. Der evangelische Friedensbeauftragte Renke Brahms hat sich für eine deutliche Stärkung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, ausgesprochen. Derzeit schwinde das gegenseitige Vertrauen zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Er verwies dabei zum Beispiel auf den Ukraine- und Krim-Konflikt, durch den sich die Beziehungen der EU und der NATO-Staaten zu Russland deutlich verschlechtert hätten. Das gelte auch für den gegenwärtigen Konflikt zwischen der Türkei und Russland. In all diesen Fällen müsste eigentlich die OSZE, nicht aber die NATO, eine zentrale Rolle spielen, erklärte der EKD-Friedensbeauftragte. Die OSZE könnte ein Ort der Gespräche sein. Es gelte, die Organisation finanziell und organisatorisch zu stärken. Deutschland hat am 1. Januar den Vorsitz in der OSZE übernommen. Im Vatikan denkt man offenbar darüber nach, umfangreiche Kompetenzen an die nationalen Bischofskonferenzen zu übertragen. Man werde im Februar ein entsprechendes Seminar mit Spezialisten zum Thema Synodalität in der katholischen Kirche abhalten, erklärte der zuständige Generalsekretär der Bischofssynode, Kardinal Lorenzo Baldisseri, der Vatikanzeitung Osservatore Romano. Im Oktober hatte Papst Franziskus in einer von vielen Teilnehmern als historisch bezeichneten Rede eine stärkere Verwirklichung des Prinzips der Synodalität auf allen kirchlichen Ebenen angemahnt. In den kommenden Tagen werden bundesweit mehr als 300.000 junge Sternsinger von Tür zu Tür ziehen. Sie bringen Segenswünsche und singen Lieder. Mit den gesammelten Spendengeldern finanziert das katholische Kindermissionswerk weltweit Bildungs- und Entwicklungsprojekte. Schwerpunktland der diesjährigen Aktion ist Bolivien. Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger insgesamt 45,5 Millionen Euro ein. Das Dreikönigssingen ist damit die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.
Soweit die Meldungen. Die südtürkische Stadt Konya wird dieser Tage häufig in den Nachrichten genannt. Bekannt ist Konya in Anatolien aber nicht nur für den großen Luftwaffenstützpunkt, von dem aus deutsche Bundeswehrsoldaten in AVEX-Aufklärungsflugzeugen starten sollen, um den Luftraum über der Türkei zu überwachen. Konya ist seit Jahren auch ein Touristenmagnet. Seit Wochen pilgern wieder tausende Menschen in die Stadt, um die tanzenden Derwische zu erleben, die sich in ihren weißen Gewändern scheinbar endlos im Kreis drehen. Eine Form des Gebets, die seit Jahrhunderten fasziniert und ein spirituelles Beisammensein mit Gesang und Schauspiel initiiert. Thomas Bormann berichtet aus Konya.
Die Luft ist stickig, das Licht schummrig in der engen Halle, an deren Wänden dutzende bunte Teppiche hängen. Gut 150 Männer und Frauen hocken hier dicht beieinander. Sie alle werfen ihre Köpfe im Takt vor und zurück, während sie die immer gleiche Melodie vor sich hinsingen. Frauen mit weiten Gewändern, Männer mit Hippie-Frisur, Einheimische aus Konya und Rucksacktouristen aus aller Herren Länder. Plötzlich steht eine der Frauen auf, geht in die Mitte, breitet die Arme aus und fängt an, sich um die eigene Achse zu drehen. Vielleicht fühlt sie sich jetzt ihrem Gott näher, so wie vor 750 Jahren der islamische Mystiker Mevlana Rumi, der als bescheiden und weise galt und der hier in Konya den Grundstein für den Mevlana-Orden legte.
It's tradition, philosophy, religion, Sufism, you can say what you want.
Das hier ist Tradition, Philosophie, Religion, Sufismus, ganz wie Sie wollen, sagt Professor Üzeyir Özyurt. Er lädt in Konya allabendlich zu Derwisch-Happenings ein. In den Anfangsjahren der modernen Republik Türkei hätte man ihn dafür ins Gefängnis gesperrt, denn Republikgründer Atatürk hatte alle muslimischen Orden verboten. Später wurden die Derwischtänze quasi als Folklore-Show wieder erlaubt. Für Konya, die Provinzstadt in Anatolien, ist das inzwischen ein Millionengeschäft.
Every year increasing.
Jedes Jahr steigt die Zahl der Besucher bei uns, jedes Jahr kommen Hunderttausende, sagt Yüce Erek von der Touristeninformation Konya. Er weiß genau, warum die meisten nach Konya pilgern.
Of course, first is Mevlana and the teachings of Mevlana also.
Natürlich stehen Mevlana und seine Lehren an erster Stelle, denn Mevlana hat viele Bewunderer in der ganzen Welt. Die Leute zeigen jetzt wieder mehr Interesse für Mevlana und seine Lehren.
For Mevlana and his teachings.
Dem Zauber von Mevlana spüren die Besucher im stadionartigen Kulturzentrum nach. Mehr als 2000 Besucher staunen dort, wie lange sich die tanzenden Derwische auf der Bühne drehen und drehen und drehen. Sie tragen wallende, schneeweiße Gewänder und hohe Filzhüte. Offenbar erreichen sie die Herzen der Zuschauer.
It was quite mesmerizing.
Das war richtig fesselnd, fast hypnotisierend. Ich habe mir die Füße der Tänzer angeschaut, während sie sich drehten, und dazu dann ihr Gesicht, der ruhige, verträumte Blick, fast wie in Trance. Ja, das war sehr schön.
Sagt Peter, ein Tourist aus Sydney. Abends will Peter dann noch mehr spüren von diesem mystischen Islam, der so friedlich tanzend viele Menschen in ihren Bann zieht. Peter besucht ein Derwisch-Happening von Professor Üzeyir Özyurt. Der Professor trägt eine bunte Strickmütze und er redet gern wie ein Prediger. Vor allem, wenn er gefragt wird, wie komme ich den Lehren Mevlanas, dem Sufismus, näher?
Just fall in love in first.
Verlieb dich einfach.
Fall in love to your mother, to your father,
verlieb dich
to your
in deinen son, Vater, deine Mutter,
to your animal,
deinen Sohn, in ein Tier, in einen Baum oder in eine Blume.
To one tree, to one flower. Love, he give you the energy of life.
Liebe gibt dir die Energie des Lebens, sonst bist du wie ein Stein.
Otherwise, you are like a stone.
Ooh. Solche Antworten kommen an bei hunderten Konya-Besuchern. Professor Üzeyir's Derwischhalle platzt aus allen Nähten. Auch die offiziellen Vorführungen der Derwischtänze in der Kulturarena von Konya sind regelmäßig ausgebucht. Mevlana ist knapp 90 Jahre nach dem Verbot seines Ordens wieder sehr gefragt.
Die Derwische von Konya, ein Beitrag von Thomas Bormann. Im Gegensatz zu religiösen Tänzern haben göttliche Statuen etwas Immobiles an sich, was in der Natur der Sache liegt, wenngleich auch Statuen die Verhältnisse zum Tanzen bringen können. Dabei müssen sie jedoch zunächst von Menschenhand erschaffen, gefertigt werden. In Indien beispielsweise gibt es ganze Berufszweige, die sich der hinduistischen Glaubenstradition verschrieben haben, um Skulpturen von Gottheiten herzustellen. Diese Spezialisten verstehen ihre Arbeit als einen Akt der religiösen Verehrung. Margarete Blümel hat bei einem Werkstattbesuch in Südindien den Bronzegießern über die Schulter geschaut.
Srikanda Stapati sitzt auf dem Fußboden seines Betriebs im südindischen Swamimalai vor seinem neuesten Werkstück. Es ist eine Bronzestatue der Göttin Lakshmi. Einer der vier Arme liegt noch vor ihm auf dem Boden. Der Bronzegießer ist gerade dabei, mit einer Feile und einem kleinen Hammer den goldenen Kopfputz der Glücksgöttin zu bearbeiten. Srikanda Stapati ist kein gewöhnlicher Bronzegießer. Er entwirft und fertigt Götter.
Mein Name ist Srikanda Stapati. Wir stellen hier vor Ort Bronze-Ikonen her, die sich an althinduistischen Traditionen orientieren, so wie es schon unsere Vorfahren vor beinahe 1000 Jahren getan haben.
Die südindische Stadt Swamimalai ist das Zentrum der traditionellen Bronzeskulpturkunst. Und die Werkstatt der Familie Stapati ist die größte und angesehenste Produktionsstätte. Die Stapatis sind Brahmanen. Das bedeutet, sie gehören im indischen Kastensystem der obersten Kaste an. Für ihn und seine drei Brüder, sagt Srikanda Stapati, sei diese Arbeit eine Auszeichnung und ein Akt religiöser Verehrung.
Die Götter haben den Menschen geschaffen, aber wir genießen das Privileg, dass wir als einfache Menschen Gottheiten fertigen dürfen.
Soeben hat der Bronzegießer Lakshmis vierten Arm eingefügt und ihr den Topf mit dem Amrita, dem Unsterblichkeitstrunk, in die nach oben gerichteten Handflächen gelegt. Für einige der Statuen benötigen die Bronzegießer ein paar Tage. Manchmal aber kann es ein Jahr oder länger dauern, bis die Figur vollendet ist. Der Herstellungsprozess jedoch verläuft immer gleich.
Zunächst fertigen wir ein Modell aus Wachs an. Das Ganze bekommt einen Mantel aus Ton. Die Tonform wird dann mit flüssigem Metall aufgefüllt. Danach bearbeiten wir die rohe Metallfigur. Gravuren werden aufgebracht, es wird gefeilt und schließlich poliert.
Die Götterfiguren werden nach alten religiösen Traditionen hergestellt. Um diese Arbeit angemessen ausführen zu können, benötigen die Bildhauer nicht nur Hingabe, sondern auch ein profundes Wissen. So müssen die Beteiligten die altindische Sprache Sanskrit beherrschen, um die hinduistischen Vorschriften erfüllen und den Charakter der jeweiligen Gottheit verinnerlichen zu können.
Die Hindu-Gottheiten sind uns bestens bekannt, weil wir die Texte kennen, die in den Shilpa-Sastras über sie zu finden sind. Ebenso wie viele andere alte Schriften, die die vollständige Beschreibung aller wichtigen Götter enthalten.
In diesen religiösen Texten wird jede Geste, jedes Detail der Körperhaltung und des Gesichtsausdrucks der Gottheiten aufgeführt. Nur wenn ein Bronzegießer all jenen Vorgaben korrekt Ausdruck verleihe, sagt Srikanda Stapati, erwache die Gottheit im Beisein des Priesters dann in der Figur zum Leben.
Wir geben dem Gesicht seine ureigene Charakteristik, bis nur noch das Augenöffnen vorzunehmen ist. Zuvor haben wir die Augen mit einer Mischung aus Honig und Butter verschlossen. Dann öffnet der Priester sie mit Hilfe einer goldenen Nadel. Eine Gottheit ist geboren. Die Statue hat sich in einen lebenden Gott verwandelt, der angebetet wird.
Wir praying the God. Ernst, aber gütig schaut Srikandastapatis neueste Lakshmi-Statue nun die Gläubigen an. Zusammen mit 42 anderen Lakshmis, 3 Shivas und 10 Krishnas fliegt sie demnächst nach Sydney.
Unsere Kunden kommen nicht nur aus Indien. Wir haben schon für Tempel in London gearbeitet und eine große Statue an einen Ganesha-Tempel in Deutschland geliefert. 108 tanzende Shivas gingen nach Kalifornien. Tempel in Toronto, Malaysia, Sri Lanka oder Bangkok. Unsere Götterfiguren reisen durch die ganze Welt. Wir aber bleiben hier.
Margarete Blümel berichtete aus Südindien. Der Anfang des neuen Jahres gehört den guten Vorsätzen, aus denen recht schnell oft relativierende Nebensätze werden. Alle guten Vorsätze haben etwas Verhängnisvolles, sie werden beständig zu früh gefasst. So sah es der irische Schriftsteller Oscar Wilde, und irgendwie hat er ja auch recht. Da haben viele die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren als kalendarische Gabe empfunden, als eine Auszeit vom Alltag erfahren, die einem mehr oder weniger geschenkt wird. Da drängt mit der Neujahrsnacht schon wieder der selbstbestimmte Macher in den Vordergrund, der Vorsätze fast artikuliert und sich an diesen eigenen Vorgaben abarbeitet. Hören Sie dazu eine Glosse von Hans-Heinrich Obuch.
Die Tage zwischen den Jahren und jetzt am Jahresanfang bedrohen uns, fordern uns heraus, ja, überfordern uns, lassen uns nicht in Ruhe, die wir uns doch eigentlich verdient haben. Aber nichts da. Neue Kraftanstrengungen warten auf uns. In uns Selbstreflexion, Einkehr, Besinnung. Und wir machen uns an die Arbeit. Wir wollen aus unseren Fehlern, die wir im alten Jahr gemacht haben, lernen. Wir wollen uns verändern oder, um es im Pathos dieser Tage zu sagen, wollen ein anderer, eine andere werden. Wir wollen unsere Laster bekämpfen. Wir wollen gewissermaßen wieder in eine weiße Weste schlüpfen, nach einem Akt der selbsterteilten Absolution Buße tun und im Zustand wieder erworbener Unschuld dem Leben entgegentreten. Wohlwissend, dass diese Ziele entweder schlichtweg naiv oder aber verblendet sind und immer von unerträglicher Selbstüberschätzung zeugen. Diese Hybris ignorieren wir. Was sich in unseren Masterplänen von einem neuen Leben, vom Volksmund gute Vorsätze genannt, widerspiegelt, ist der tiefe Wunsch nach Selbstreinigung und Katharsis. Wir wollen uns neu erfinden, ehrlicher, freundlicher werden, natürlich auch schlanker, sportlicher, gesünder, toleranter und so weiter und so weiter. Wir wollen uns neu erfinden und ahnen, nein, wissen, dass wir fürchterlich scheitern werden. So war es in den letzten Jahren, so wird es in den folgenden sein, so ist es halt auch diesmal wieder. Sisyphus kennt das und ewig grüßt das Murmeltier. Wir ziehen Bilanz und spielen Sünder und Beichtvater zugleich. Wir zählen unsere Versäumnisse, Verfehlungen, listen unsere Versagen auf, wir bereuen, tun Buße, um dann doch aber hurtig, das Leben geht schließlich weiter, um dann doch hurtig weiterzumachen. Natürlich nicht wie bisher, reden wir uns ein. Natürlich, wie bisher, merken wir nur ein paar Tage später. Unsere autistische Beichte, ein Muster ohne Wert. Schließlich haben wir diese Beichte ja oft nur im Selbstgespräch abgewickelt, ohne Kontrollinstanz, ohne Gegenüber. Das macht die Sache einfach, hilft aber nicht weiter und hilft niemandem. Ein Muster ohne Wert, ein ritualisierter Dialog mit uns selbst, eine narzisstische Andacht. Geben wir doch diese egoistischen Exerzitien auf, diese pseudoreligiösen Laborversuche, diese Experimente mit uns selbst. Sie rauben uns Minuten, Stunden, Tage. Wir verschwenden Zeit. Wir gaukeln uns vor, über uns und die Welt nachzudenken, wollen Reparaturarbeiten an uns vornehmen, eben ehrlicher, freundlicher, schlanker, toleranter, Sie wissen schon, werden, bleiben aber im Wust der guten Absichten stecken. Unser Wille, sich zu ändern, verkommt zur Pose. Von wegen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Häufig gilt, wo ein Wille ist, ist auch eine Sackgasse. Wenn schon ein guter Vorsatz, dann bitteschön doch der hier. Bescheiden werden, sich nicht anmaßen, sich grunderneuern zu können, das gelingt so schnell nicht. Weder zwischen den Jahren, weder zum Jahreswechsel, zum Jahresanfang oder wann auch immer.
Hans-Heinrich Obuch und seine Glosse über gute Vorsätze am Beginn eines neuen Jahres. NDR Info, Blickpunkt diesseits. Das war das Magazin aus Religion und Gesellschaft mit Florian Breitmeier am Mikrofon. Fehlt noch der Hinweis auf das Forum am Sonntag, heute Nachmittag um 5:05. Der Titel der Sendung: Mit Kopftuch unterrichten, Erfahrungen in Norddeutschland.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.